Deutschlandfunk, das war der Tag.
Kaum ein Tag vergeht gerade ohne neue Überraschung im Rennen um Vorsitz und Kanzlerkandidatur bei der CDU. Heute kündigte Außenpolitiker Norbert Röttgen unerwartet seine Bewerbung um den Parteivorsitz an. Wir berichten und wir fragen den Mainzer Politikwissenschaftler Jürgen Falter, wie viel Bewegung dieser Schritt jetzt auslösen wird. Nach Auswegen aus dem politischen Patt wird an diesem Abend auch in Thüringen gesucht. Wir schalten gleich zu Beginn zu unserem Landeskorrespondenten nach Erfurt. Am Mikrofon ist heute Jasper Barenberg. Weitere Themen in diesem Journal vor Mitternacht. Bundesinnenminister Horst Seehofer will die Befugnisse für den Verfassungsschutz erweitern. Die Europäische Union aktualisiert und ergänzt ihre Liste von Steueroasen. Und nach tausenden Fällen von sexuellem Missbrauch bei den US-Pfadfindern meldet die Organisation jetzt Konkurs an. Zu unserem ersten Thema. Welcher Weg führt aus der politischen Krise in Thüringen? Der unerwartete Vorschlag von Ex-Ministerpräsident Bodo Ramelow. Der Landtag beschließt seine Auflösung. Die frühere CDU-Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht führt eine Rumpfregierung mit nur drei Ministerinnen und Ministern und organisiert dann den Weg zu raschen Neuwahlen. SPD und Linke wollen sich auf diesen Plan einlassen, aber die CDU in Thüringen tut sich doch schwer, will vor allem rasche Neuwahlen vermeiden und stellt ihrerseits Forderungen. Seit heute Abend verhandeln Linke, CDU, SPD und Grüne ein weiteres Mal in Erfurt mit der CDU. Henry Bernhard beobachtet das den ganzen Abend schon für uns in Erfurt. Henry Bernhard, hat sich da den Abend denn irgendwas getan?
Ja, die Verhandelten sind etwa vor drei Minuten rausgetreten. Susanne Hennig-Welso, die Fraktions- und Parteivorsitzende der Linken, referiert jetzt immer noch vor der Presse gerade. Sie hat nochmal erklärt, wie die Lage aussieht. Rot-Rot-Grün möchte gern bei dem Vorschlag bleiben mit Christine Lieberknecht in der Staatskanzlei und einer technischen Übergangsregierung, die nur 70 Tage im Amt bleibt bis zu Neuwahlen. Die CDU hat ja ein Gegenangebot gemacht mit einer Regierung Lieberknecht, ja, aber mit allen Ministerien besetzt und möglichst lange die Regierung auch im Amt lassen, also die Neuwahlen bis ins nächste Jahr dann ziehen, bis dahin noch einen Haushalt verabschieden. Da ist man sich nicht näher gekommen. Das Einzige, wo man sich näher gekommen ist, sozusagen, ist die Frage, dass man sich vertagt auf morgen. Morgen soll weiter verhandelt werden, dann wiederum in kleineren Gruppen, wo dann die besonders haklichen Fälle dann angegangen werden sollen.
Aber das heißt auch, Henry Bernhard, es gibt bei der Linkspartei, es gibt bei SPD und bei Grünen im Moment kaum eine Bereitschaft, sich auf die Forderungen der CDU einzulassen. Denn das würde bedeuten, dass es länger dauert bis zu Neuwahlen.
Naja, es gibt eine geringe Bereitschaft, die Phase etwas zu strecken, also nicht unbedingt von den 70 Tagen auszugehen, sondern etwas länger die Regierung stehen zu lassen und noch einen Haushalt zu verabschieden. Aber keinesfalls möchte Rot-Rot-Grün, dass die Übergangsregierung noch ein weiteres Jahr bis zum März nächsten Jahres, das war wohl der Vorschlag der CDU, im Amt bleibt.
Welche Motive stecken denn bei der CDU dahinter, dass sie sich auf rasche Neuwahlen und nur eine Rumpfregierung nicht einlassen will?
Natürlich sprechen Sie von staatsbürgerlicher Verantwortung und davon, dass ein Haushalt verabschiedet werden muss, weil man ja nicht weiß, ob der nächste Landtag dann eine stabilere Landesregierung hervorbringen könnte. Aber der naheliegende Grund ist vermutlich, dass die CDU weiß, dass die Umfragezahlen gerade katastrophal schlecht sind und dass viele von den Abgeordneten auch wissen, dass sie möglicherweise im nächsten Landtag nicht mehr sitzen würden. Deshalb versucht man, die Zeit zu strecken, um auch möglicherweise dann auch die Erfahrungen der letzten zwei Wochen etwas vergessen zu lassen und auch sich wieder ein bisschen profilieren zu können. Und dann halt möglicherweise auch mit einer christdemokratischen Ministerpräsidentin in der Staatskanzlei.
Wie schätzen Sie das denn ein, wenn Sie das alles so genau für uns beobachten? Wie groß ist die Gefahr, dass nach diesem doch originellen, sage ich mal, Vorschlag von Bodo Ramelow jetzt doch wieder alle in der Sackgasse verschwinden und dieses Patt weiter anhält?
Nun, ich glaube, alle wissen so halbwegs, worum es geht. Und sie wissen auch, dass die Leute draußen darauf warten, dass eine Regierung hier entsteht. Und man hat sich das Ziel gesetzt, bis Freitag zu einer Lösung zu kommen. Ich vermute, dass dort hart dran gearbeitet werden wird. Das war heute der zweite Verhandlungsabend. Man ist nicht wesentlich weitergekommen, aber es war natürlich der erste Verhandlungsabend, wo Vorschläge von beiden Seiten da waren. Denn gestern Abend gab es ja nur die Vorschläge von Seiten der Linken von Bodo Ramelow.
Henry Bernhard, live für uns in Erfurt. Vielen Dank. Sollte sich im Verlauf dieser Sendung noch irgendwas ergeben, schalten wir sicherlich nochmal zu Ihnen. Ansonsten hoffen wir dann und warten auf die Verhandlungen, die dann morgen weitergehen. Danke nach Erfurt, Henry Bernhard. 23 Uhr und gleich 15 Minuten. Drei vermutete Kandidaten, die sich aber noch bedeckt halten, aus der Partei der Ruf nach Geschlossenheit und der Eindruck, dass es darauf hinauslaufen könnte, dass Friedrich Merz, Armin Laschet und Jens Spahn Vorsitz und K-Frage in der CDU untereinander und in vertraulichen Gesprächen mit der Berliner Parteizentrale regeln könnten. In dieser Situation nun tritt Norbert Röttgen aus der Deckung, kündigt seine Kandidatur an und fordert neben der personellen auch eine inhaltliche und eine strategische Erneuerung der Partei. Noch vor der Sommerpause will Röttgen die Führungsfrage geklärt sehen, nach einer Befragung der Parteimitglieder. Aus Berlin berichtet für uns Katharina Hamberger.
Aus drei werden vier. Mit einer E-Mail kündigte Norbert Röttgen der Parteivorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer heute Morgen an, dass er sich um ihre Nachfolge bewerben möchte. Danach habe man kurz telefoniert. Eine Einladung ins Adenauerhaus würde er aber auch nicht abschlagen, verkündete der Außenpolitiker und ehemalige Umweltminister heute Vormittag in einer Pressekonferenz.
Ich trinke Kaffee, Espresso am liebsten und stehe Einladung immer offen gegenüber.
Diese Einladung ist mittlerweile offenbar ausgesprochen. Kramp-Karrenbauer wolle mit Röttgen in den kommenden Tagen sprechen. Es wäre das vierte Einzelgespräch. Schon heute saß die noch Parteichefin mit Friedrich Merz zusammen. Über eine Stunde sollen sie geredet haben. Über den Inhalt ist bislang nichts bekannt. Anschließend folgen noch Gespräche mit Jens Spahn und Armin Laschet und nun auch noch mit Norbert Röttgen. Vier Männer aus NRW stehen damit bislang in engerer Auswahl. Wobei Röttgen nochmal betont:
Ich bin der bislang erste und einzige, der seine Kandidatur erklärt hat.
Das gilt für die vier genannten. Laut Adenauer Haus gibt es aber noch zwei weitere Bewerber, die allerdings nicht bundesweit bekannt seien und deren Namen vertraulich blieben, solange sie sich nicht selbst äußerten. Norbert Röttgen hat dies heute direkt nach dem Bekanntwerden seiner Kandidatur getan. Mehr als eine Stunde beantwortete er in der Bundespressekonferenz Fragen und begründete, warum er antreten will. Es gehe aus seiner Sicht nicht nur um Personalien.
Es geht schon gar nicht um die Ambitionen und Personalinteressen Einzelner, sondern es geht um die personelle und inhaltliche strategische Positionierung der CDU. Es geht um die Zukunft der CDU. Und es geht um die christlich-demokratische Idee. Davon habe ich seit der Rückzugsankündigung von Annegret Kramp-Karrenbauer wenig gehört. Und darum kandidiere ich.
Röttgen setzt nun vor allem auf seine außenpolitische Expertise, erwähnt immer wieder den Krieg in Syrien und vor allem die Situation der Menschen in Idlib. Aber auch bei einem weiteren Thema sieht er Nachholbedarf für die CDU.
Es ist ganz einfach. Ohne ökologische Kompetenz gibt es keine Zukunftskompetenz,
sagte der frühere Umweltminister. Mit den anderen möglichen Kandidaten verbindet ihn die Zugehörigkeit zum Landesverband NRW, ausschließlich mit Friedrich Merz verbindet ihn, dass sein Verhältnis zu Angela Merkel als zerrüttet gilt. Lange wurde er als ihr Nachfolger gesehen. Dann kam die Landtagswahl 2012 in Nordrhein-Westfalen. Röttgen wollte sich alle Wege offen halten, machte keine Zusage, nach der Wahl auf jeden Fall in die Landespolitik zu wechseln. Er scheiterte mit der CDU und wollte Umweltminister bleiben. Aber die Kanzlerin verhinderte das.
Ich habe vorgeschlagen, Norbert Röttgen von seinen Aufgaben als Bundesumweltminister zu entbinden.
Röttgen zog sich allerdings nicht aus der Bundespolitik zurück, wurde ein anerkannter Außenpolitiker. Sollte er nun Parteivorsitzender werden, sieht er es offenbar nicht als Problem, mit Merkel bis zum Ende dieser Legislatur 2021 zusammenzuarbeiten. Nun steht die Frage im Raum, was bedeutet Röttgens Kandidatur für das weitere Verfahren? Dieser selbst machte deutlich, dass er von den bisherigen Plänen der Parteichefin, zunächst unter vier Augen reden zu wollen, wenig hält.
Ich glaube, das ist so ein bisschen wie eine Jacke, die man, wenn man schon am ersten Knopf falsch knöpft, wird das so nichts mehr.
Er sprach sich außerdem für eine Mitgliederbefragung aus. Der Parteivorsitz muss allerdings von einem Parteitag gewählt werden. Das müsste aus Sicht Röttgens noch bis zur Sommerpause passieren. Damit liegt er zumindest auf einer Linie mit CSU-Chef Markus Söder. Im Adenauerhaus zeigt man sich von Röttgens Äußerungen unbeeindruckt. Kramp-Karrenbauer werde das Verfahren weiter von vorne führen und zu gegebener Zeit konkrete Schritte einleiten, heißt es aus der CDU. Näheres werde sie am Montag nach den Gremiensitzungen bekannt geben. Zudem hat die CDU sich auf eine gemeinsame Präsidiumssitzung mit der CSU geeinigt. Das hatte der Vorsitzende der Schwesterpartei gefordert.
Am Telefon ist der Mainzer Politikwissenschaftler Jürgen Falter. Schönen guten Abend, Herr Falter.
Guten Abend.
Die Bewerbung von Norbert Röttgen kam für alle einigermaßen unerwartet. Ist er jetzt einer von vier Kandidaten oder ist er mehr als das?
Na gut, er ist mehr als das insofern, indem er zuerst tatsächlich offiziell seine Kandidatur angekündigt hat. Zum Zweiten, indem er nun alle möglichen Gedanken, die man vielleicht haben konnte an der Ämterverteilung, zunichte macht. Jetzt muss tatsächlich eine Entscheidung fallen. Möglicherweise kommt ja noch ein Fünfter hinzu und ein Sechster sitzt ohnehin in München, der auch mitredet.
Das heißt, Sie sehen schon auch, dass da jetzt neue Dynamik reinkommt, weil so, wie sich alle das in der Parteizentrale und möglicherweise auch die Kandidaten untereinander ausgedacht haben, so wird es jetzt jedenfalls nicht mehr laufen können.
Nein, es sei denn, einer scheidet vorher aus welchen Gründen auch immer. Oder man verabredet sich dann eben doch so, dass Röttgen keine Chance hat. Denn wenn die drei Erstgenannten sich wirklich verabreden, etwa nach dem Motto Laschet wird Vorsitzender, Spahn wird Fraktionsvorsitzender oder er bekommt ein bedeutendes Ministerium und Merz wird Kanzlerkandidat, da muss natürlich München auch noch ein Wort dazu sagen, Herr Söder, dann ist Röttgen natürlich draußen, aber so leicht werden die sich wahrscheinlich auch nicht einigen. Und insofern wird es dann doch wohl zu einer Entscheidung kommen müssen auf dem Parteitag.
Ist das Erste, was jetzt passieren wird, dass Röttgen mit seinem Schritt die anderen jetzt zwingt, Farbe zu bekennen und aus der Deckung zu kommen?
Ja, das wird von entscheidender Bedeutung sein. An und für sich mussten die gar nicht aus der Deckung kommen, weil ja jeder schon gewusst hat, die wollen. Und alle haben es ja auch irgendwie zu erkennen gegeben. Aber jetzt werden sie wohl tatsächlich ihren Hut in den Ring werfen müssen, sodass ganz klar erkennbar ist, dass wir es eben mit vier Kandidaten für den vermutlich Parteivorsitz haben werden. Der Kanzlerkandidat muss ja unabhängig davon bestimmt werden. Denn wie gesagt, da hat die CSU ein Wort mitzureden. Es geht um die Union und nicht nur um die CDU.
Kommen wir jetzt auch in die Situation, dass es eine offene Auseinandersetzung auch über inhaltliche, über strategische Fragen geben wird. Das hat Norbert Röttgen ja heute angedeutet, dass ihm das bisher zu kurz kommt. Und bei den anderen hatte man auch nicht den Eindruck, dass es jetzt das Erste ist, über was sie reden wollen, für welche unterschiedlichen Schwerpunkte sie stehen, für welchen Kurs der Partei.
Das wird unumgänglich sein. Das wollte zwar Frau Kramp-Karrenbauer auch schon machen, die CDU reformieren, und zwar nicht nur strukturell, sondern auch inhaltlich. Das hat nicht so recht geklappt. Das Grundsatzprogramm steht ja in der Debatte. Das soll verabschiedet werden. Da muss man sich tatsächlich inhaltlich auch auf irgendetwas einigen. Aber es ist schon so, dass die Kandidaten für unterschiedliche Inhalte stehen. Herr Laschet ganz eindeutig auf der Merkel-Linie. Merz eher Merkel-kritisch. Und ja, Herr Spahn irgendwo dazwischen, eher konservativ, aber dann eben auch wieder stärker, sagen wir, in der Regierungsverantwortung. Das heißt mit anderen Worten, auch die Bestimmung eines Kandidaten würde schon eine gewisse inhaltliche Festlegung bedeuten. Aber das ersetzt natürlich keine Programmdebatte, das ist klar.
Nun ist die Partei CDU ja nie eine Partei der großen programmatischen Debatten gewesen. Ist eine solche Auseinandersetzung, eine Art Selbstbestimmung inhaltlicher Art jetzt notwendig in dieser Situation oder ist sie geradezu gefährlich?
Ich glaube schon, dass sie notwendig ist. Sie kann auch gefährlich werden, aber sie ist notwendig, denn die CDU muss sich schon einig werden darüber, wie sie sich künftig aufstellen will. Ob sie den Merkel-Kurs, sagen wir einmal, des Trends zur Mitte und manchmal auch etwas links von der Mitte, einer etwas angegrünten und sozialdemokratisierten CDU, ob sie das weiter fortführen will oder ob sie sagt, unser Schwerpunkt ist eigentlich doch etwas rechts von der Mitte. Wir haben viele Konservative, die heimatlos sich fühlen in der Zwischenzeit, die uns nicht mehr wählen und die könnten uns vielleicht ja doch stärken. Also die Entscheidung muss getroffen werden, wobei man auch europapolitisch wirklich tatsächlich jetzt doch einige Nägel einschlagen muss und Macron nicht immer warten lassen kann, der mit allen möglichen Initiativen kommt und Berlin schweigt und die CDU sagt auch nichts dazu.
Sie haben gesagt, gefährlich könnte es auch werden. Warum das?
Es kann gefährlich werden, weil die CDU sich natürlich heillos zerstreiten kann. Es ist ja ganz klar, dass es zwei Flügel gibt in der CDU, die das nicht so deutlich äußern, wie man das in der Sozialdemokratie beispielsweise gewohnt ist. Das hat sich gezeigt bei der Wahl zwischen Kramp-Karrenbauer und Merz. Hätte Merz an dem Tag eine bessere Rede gehalten, wäre er vermutlich gewählt worden. Da wäre die andere Seite unzufrieden gewesen. Dieser inhaltliche Dissens ist nicht ausgetragen worden. Ich glaube schon, dass man miteinander diskutieren muss, um sich dann doch auf eine gemeinsame Linie festzulegen. Sonst bleibt man unglaubhaft.
Und wenn Sie sagen, es geht darum, ob man eher auf der Linie von Angela Merkel bleibt, links von der Mitte oder eher in Richtung rechts von der Mitte, geht mal ganz grob gesagt. Wäre das denn strategisch und mit Blick auf Wahlen ein erfolgsversprechendes Konzept aus Ihrer Sicht?
Das kann man nicht so ohne weiteres sagen. Das weiß man meistens erst im Nachhinein, wie denn die potenziellen Anhänger darauf reagieren. Man sagt ja, wenn die CDU sich wieder etwas nach rechts bewegt, wird sie die Leute, die sie links der Mitte gewonnen hat, wieder verlieren. So arg viel können es nicht sein, wenn man überlegt, dass die CDU im Augenblick mit der CSU zusammen bei 26-27% steht. Und umgekehrt sagt man, wenn die CDU dort verbleibt, wo sie im Augenblick ist, da wird sie weiterhin eben rechts nichts holen. Das wird dann vielleicht die AfD stärken. Aber vollkommen ausgemacht ist das nicht. Das kann man auch aus Sicht der Wahlforschung nicht so ohne weiteres sagen. Es ist wahrscheinlich eine Art Nullsummenspiel nach beiden Seiten hin. Das heißt mit anderen Worten, die Gefahr ist da, dass man auf der einen Seite verliert und auf der anderen vielleicht nicht genug gewinnt.
Sprechen wir noch kurz über Annegret Kramp-Karrenbauer. Wie viel Gestaltungsspielraum bleibt ihr jetzt noch, wo es den vierten Kandidaten gibt und damit ihr eigener Plan und ihr Zeitplan ja ohnehin schon einigermaßen zunichte gemacht ist?
Eigentlich hat sie gar keinen großen Gestaltungsspielraum mehr. Ihr Zeitplan ist tatsächlich innerhalb von 24 Stunden praktisch obsolet geworden. Schon deswegen, weil ein so mächtiger Mitspieler wie Söder sagte, das muss vorher geklärt werden, weil andere genau das Gleiche gesagt haben. Und inhaltlich, tja, ich fürchte, wenn die Autorität weg ist, was das Personelle angeht, dann wird auch das Inhaltliche vermutlich nicht mehr sich so ohne weiteres durchsetzen lassen. Wobei auch nicht ganz klar ist, in welche Richtung eigentlich Annegret Kramp-Karrenbauer marschieren wollte. Ich glaube, so ein bisschen mehr Betonung vielleicht alter CDU-Tugenden, ohne dass sie die Merkel-Linie verlässt. Und das wäre, ja, sagen wir mindestens etwas undeutlich geworden.
Und wenn jetzt alles noch unübersichtlicher wird, was ist dann eigentlich mit der Rolle von Angela Merkel? Muss sie sich jetzt darauf einstellen oder könnte es dazu kommen, dass sie doch früher als gewollt und geplant ihr Amt als Bundeskanzlerin aufgeben muss?
Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Und zwar aus folgendem Grunde, wenn sie ihr Amt als Bundeskanzlerin aufgibt und dann wäre ja für die CDU, die Union das Vernünftige, dass ein Nachfolger, eine Nachfolgerin gewählt würde. Das geht aber nur mit der SPD. Die SPD könnte praktisch entscheiden dann, wer Nachfolgerin von Angela Merkel wird, wer damit die besten Startchancen hat und sozusagen auch den Gegner mitbestimmen bei der nächsten Wahl. Das wird die SPD nicht mitmachen. Ich glaube, Angela Merkel wird einfach weiter regieren. Und zwar, solange sie gewählt ist. Ich sehe eigentlich kaum eine andere Möglichkeit, auch wenn immer wieder darüber geredet wird. Man vergisst einfach die institutionellen Forderungen des Grundgesetzes, die eben nicht so ohne weiteres eine Stabübergabe zulassen.
Im Deutschlandfunk der Politikwissenschaftler Jürgen Falter. Bedanke mich für das Gespräch.
Gerne.
Der Deutschlandfunk mit dem Journal vor Mitternacht um 23 Uhr und gleich 28 Minuten. Mehr Befugnisse für den Verfassungsschutz im Kampf gegen Extremisten und gegen potenzielle Terroristen hatte Bundesinnenminister Horst Seehofer schon vor einem Jahr in ein Gesetz schreiben lassen. Das Vorhaben scheiterte am Einspruch der SPD und ihrer damaligen Justizministerin Katharina Barley. Jetzt haben die Sozialdemokraten ihre Haltung aber offenbar geändert, wohl auch unter dem Eindruck des Anschlags auf den CDU-Politiker Walter Lübcke und des Anschlags auf die Synagoge in Halle. Im neuen Gesetzentwurf soll der Verfassungsschutz unter anderem das Recht bekommen, verschlüsselte Chatnachrichten mitzulesen. Die Einzelheiten im Bericht von Johannes Kuhn.
Wenn es nach Bundesinnenminister Horst Seehofer geht, erhält das Bundesamt für Verfassungsschutz zwei neue digitale Werkzeuge. Wie bereits das Bundeskriminalamt soll auch der Verfassungsschutz künftig Online-Durchsuchungen durchführen dürfen, also heimlich per Spähsoftware auf Speicher von Computer und Handy zugreifen. Und auch die Quellen-TKÜ soll laut des Entwurfs für eine Verfassungsschutzreform zum Repertoire gehören. Auch in diesem Falle wird auf Computer oder Handy zugegriffen. Der Zugriff beschränkt sich allerdings auf Kommunikationssoftware wie verschlüsselte Messenger-Dienste. Es handele sich um eine dringend notwendige Aktualisierung, so das Argument von Matthias Middelberg, dem innenpolitischen Sprecher der Unionsfraktion.
Also der Verfassungsschutz muss gewissermaßen in seinen Kompetenzen mit der Zeit gehen. Die Leute telefonieren nicht mehr so viel, sondern tauschen sich über Messenger-Dienste aus, wie WhatsApp oder Telegram. Und auf solche Dienste muss man zugreifen können. Dafür braucht man die Telekommunikationsüberwachung an der Quelle.
Noch im vergangenen Frühjahr waren entsprechende Pläne für Verfassungsschutz und BND am Widerstand aus dem Justizministerium gescheitert. Der neue Anlauf klammert nun den BND aus. Dessen Abhörkompetenzen werden gerade in einer Grundsatzsache vor dem Bundesverfassungsgericht verhandelt. Doch bereits die Nutzung des sogenannten Staatstrojaners durch den Verfassungsschutz werfe Grundrechtsfragen auf, so Nicolas Gaseas. Wer ein Smartphone auslese, wisse fast alles über einen Menschen, argumentiert der Anwalt. Er hatte frühere FDP-Klagen gegen den Staatstrojaner angeführt. Vor allem geschehe das intime Ausforschen aber im Geheimdienstkontext bereits weit vor einer möglichen Straftat.
Hier ist aber die Besonderheit zu berücksichtigen, dass der Verfassungsschutz immer im Vorfeld tätig wird, also an sich weit im Vorfeld irgendeiner Gefahr, irgendeiner konkreten Gefahr eines Anschlages oder ähnliches. Die Erkenntnisse davon dürfen dann Polizei- und Strafverfolgungsbehörden übermittelt werden, sodass man über diesen Weg, wenn Sie wollen, viel früher schon Bürgerinnen und Bürger wird überwachen können.
Während sich das SPD-geführte Justizministerium noch zurückhält, hat die innenpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion bereits Zustimmung signalisiert. Es handele sich nur um wenige Fälle, so Ute Vogt. Laut Gesetzentwurf geht es um die Fälle, in denen Gefahr für Bestand oder Sicherheit des Bundes bestehe. Und die G10-Kommission des Bundestags, ein juristisches Gremium, müsse die Online-Maßnahmen bewilligen, argumentiert CDU-Innenpolitiker Middelberg.
Dieses Prozedere ist schon sehr aufwendig. Deswegen kann man davon ausgehen, dass es, ich sag mal, geringe zweistellige Zahl vielleicht sein wird, die im Jahr da wirklich zur Anwendung kommt. Also vielleicht 10, 20, höchstens 30 Fälle im Jahr. Mit mehr kann man nicht rechnen.
Solche Mechanismen überzeugen den grünen Innenpolitiker Konstantin von Notz nicht. Was die Spähsoftware dürfe und könne, sei auch auf technischer Ebene zu klären.
Man muss das transparent machen, was man mit diesen Firmen, die diese Instrumente bauen, aushandelt. Es muss Zugriff auf den Quellcode geben und es dürfen da keine illegitimen Nachladungen bei solchen Programmen stattfinden und ähnliches. Und all das kann man nicht umgehen, indem man jetzt sagt, so, wir geben das jetzt an die G10-Kommission.
Und der Jurist Gaseas rechnet mit Klagen, sollte die Reform so in Kraft treten.
Ich wäre überrascht, wenn diese Maßnahme, die Online-Durchsuchung für den Verfassungsschutz, nicht von jemandem angegriffen und vor das Verfassungsgericht gebracht wird.
An einer anderen Stelle hat das Innenministerium die Verfassungsschutzreform entschärft. Die Altersgrenze für die Speicherung von Daten durch den Bundesverfassungsschutz bleibt bei 14 Jahren. Die Pläne, die Altersgrenze ersatzlos zu streichen und radikalisierte Kinder in den Blick zu nehmen, hatte im vergangenen Jahr heftige Kritik ausgelöst.
Aus Berlin berichtete Johannes Kuhn, 23 Uhr und 32 Minuten. Weitere wichtige Themen an diesem Dienstag jetzt im Überblick. In Kroatien hat Zoran Milanovic heute sein Amt als neuer Präsident des Landes angetreten. Dazu Srđan Kovidarica.
In einer feierlichen Zeremonie in Zagreb legte der 54-jährige Sozialdemokrat den Amtseid ab. Milanovic setzte sich im Januar überraschend deutlich gegen die nationalkonservative Amtsinhaberin Kolinda Grabar-Kitarovic durch. Milanovic war von 2011 bis 2016 bereits kroatischer Ministerpräsident und führte das Land in die Europäische Union. Bei seinem politischen Comeback setzte er auf das Versprechen, Kroatien zu einem, Zitat, normalen Land zu machen, mit einer unabhängigen Justiz und Respekt für Minderheiten. Der Staatspräsident hat in Kroatien vor allem protokollarische Aufgaben. Die Regierungsgeschäfte werden von Ministerpräsidenten geführt. Der Wahlsieg des Sozialdemokraten Milanovic gilt aber als Alarmsignal für den amtierenden nationalkonservativen Ministerpräsidenten Andrej Plenković, denn in diesem Herbst wählt Kroatien auch ein neues Parlament. Das Adrialand ist seit 2013 Mitglied der Europäischen Union und hat zum Jahresbeginn den EU-Ratsvorsitz übernommen.
Mehr als 4 Monate nach der Präsidentschaftswahl in Afghanistan haben die Behörden heute den bisherigen Präsidenten Ashraf Ghani zum Sieger erklärt. Mehr dazu von Silke Dietrich.
50,6% der Stimmen hat Ashraf Ghani erhalten, gerade genug, um keine Stichwahl abhalten zu müssen. Das hat heute die afghanische Wahlkommission bekannt gegeben. Monatelang hatten die Kandidaten darüber gestritten, ob die gezählten Stimmen tatsächlich gültig gewesen seien. Im Dezember hatte es schon ein vorläufiges Wahlergebnis gegeben, welches der unterlegene Kandidat Abdullah angezweifelt hatte. Nur rund ein Viertel der registrierten Wähler im Land hatten ihre Stimme im September abgegeben, so wenig wie nie zuvor. Denn die Taliban hatten mit Anschlägen gedroht. Am Wahltag hatte es tatsächlich fast 70 Angriffe auf Wahllokale gegeben. Beeinträchtigt wurde die Wahl auch durch technische und organisatorische Mängel. Jetzt, wo der neue Präsident von Afghanistan feststeht, könnte es bald auch zu einem Abkommen zwischen den USA und den Taliban kommen. Der afghanische Innenminister sagte heute, dass innerhalb der nächsten 5 Tage alle Kriegsparteien im Land die Gewalt reduzieren wollen. 1 Woche lang. Sollten sich alle daran halten, könnte ein Waffenstillstand zwischen den USA und den Taliban bald folgen.
In der Wirtschaftskrise sind die Renten der Angestellten im öffentlichen Dienst in Griechenland fast um die Hälfte gesunken. Für eine Erhöhung streiken die Betroffenen heute 24 Stunden lang seit heute Morgen, wie Thomas Bormann berichtet.
Busse und Bahnen fahren nicht. Die Inseln sind nur per Flugzeug erreichbar, weil die Fähren in den Häfen bleiben. In staatlichen Krankenhäusern werden nur Notfälle behandelt. Zu dem 24-Stunden-Streik hatten mehrere Gewerkschaften aufgerufen. Sie fordern, Renten und Pensionen endlich wieder deutlich zu erhöhen. In den vergangenen Jahren waren die Renten wegen der Wirtschaftskrise mehrfach gesenkt worden, insgesamt fast um die Hälfte. Viele Rentner in Griechenland bekommen weniger als 300 Euro im Monat. Die Gewerkschaften werfen der neuen konservativen Regierung Griechenlands vor, anstehende Rentenerhöhungen durch neue Gesetze auszubremsen und Sozialleistungen weiter einzuschränken. Gegen diese geplanten Gesetze haben heute mehrere tausend Menschen in den Innenstädten von Athen und Thessaloniki protestiert.
Seit vergangenen Herbst ist Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu offiziell wegen Korruption angeklagt. Jetzt steht fest, am 17. März soll der Prozess gegen ihn beginnen. Dazu Tim Aßmann.
Am Nachmittag des 17. März ist im Jerusalemer Bezirksgericht die Verlesung der Anklageschrift geplant. Da das Land zu diesem Zeitpunkt unabhängig vom Wahlausgang noch keine Regierung haben kann, würde Netanyahu als amtierender Ministerpräsident auf der Anklagebank sitzen, falls es bei dem Termin bleibt. Es wird erwartet, dass Netanyahus Anwälte eine Verschiebung beantragen. Dem 70-Jährigen werden Bestechlichkeit, Untreue und Betrug vorgeworfen. Er soll unter anderem einem Medienunternehmer wettbewerbsrechtliche Vorteile verschafft haben, im Gegenzug für positive Berichterstattung. Netanyahu bestreitet die Vorwürfe. Einen Rücktritt hat er bisher kategorisch ausgeschlossen. Bei den Wahlen am 2. März tritt Netanyahu als Spitzenkandidat seiner nationalkonservativen Likud-Partei an. In Umfragen liegt das Oppositionsbündnis Blau-Weiß vor dem Likud.
Erst spät ist Michael Bloomberg in die Vorwahlen der US-Demokraten eingestiegen. Morgen nun will der frühere Bürgermeister von New York zum ersten Mal an einer Debatte im Fernsehen teilnehmen. Claudia Sache.
Der Milliardär aus New York konnte sich bei den neuesten Umfragen auf 19% Zustimmung hocharbeiten und liegt damit nun auf Platz 2 hinter Bernie Sanders. Damit erfüllt Bloomberg die Voraussetzung, an der morgigen Fernsehdebatte im US-Bundesstaat Nevada teilzunehmen. Es wird das erste Mal sein, dass der 78-Jährige sich an der Seite der anderen demokratischen Präsidentschaftskandidaten kritischen Fragen stellen wird. Zuvor hatten seine parteiinternen Konkurrenten Bloomberg vorgeworfen, er würde öffentlichen Auftritten ausweichen und schwierige Fragen vermeiden. Sanders und Biden halten dem Milliardär vor, sich die Kandidatur mit seinem vielen Geld erkaufen zu wollen. Bloomberg steht außerdem in der Kritik, weil er als Bürgermeister von New York die umstrittene Polizeipraktik Stop and Frisk erlaubte, bei der zumeist junge Schwarze oder Latinos willkürlich angehalten und durchsucht wurden. Da Bloomberg erst viel später in das Rennen um die Präsidentschaftskandidatur gestartet war, hat er an den Vorwahlen in Iowa und New Hampshire nicht teilgenommen. Auch in Nevada am kommenden Samstag ist er nicht dabei. Erst am 3. März, am sogenannten Super Tuesday, wird er sich den Wählern stellen. Dann wird in 15 US-Bundesstaaten abgestimmt.
Bäume einer Plantage dürfen für das geplante Werk des US-Elektroautoherstellers Tesla vorläufig nicht weiter gefällt werden. Nach diesem Gerichtsurteil warnt aber nicht nur der Bundeswirtschaftsminister vor Verzögerungen und möglichen Folgen. Markus Sambale.
Bevor in Brandenburg Elektroautos von Tesla gebaut werden können, müssen Bäume fallen. Für die geplante Fabrik in der Nähe von Berlin will Tesla zunächst rund 90 Hektar Wald roden. Doch kurz nachdem damit begonnen wurde, hat das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg die Rodung vorläufig gestoppt. Das könnte den ambitionierten Zeitplan für den Bau der Fabrik verzögern, was Bundeswirtschaftsminister Altmaier kritisch sieht. Den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte Altmaier, der Bau des Tesla-Werks sei von großer Bedeutung für den Klimaschutz und eine der wichtigsten Industrieansiedlungen in den neuen Ländern seit langer Zeit. Deutschland könne bei dem Projekt zeigen, dass Ökologie und Ökonomie keine Gegensätze seien und dass es möglich sei, wichtige Projekte ähnlich schnell wie in anderen Ländern zu planen und zu bauen. Tesla will seine Fabrik schon im Sommer des kommenden Jahres eröffnen.
Informationen von Markus Sambale. Als eine Art Pranger muss man sich die Liste mit Steueroasen der Europäischen Union vorstellen, um die Staaten zum Einlenken zu bewegen. Die Briefkastenfirmen anbieten Steuersparmodelle und undurchsichtige Regeln. Um Steuerflucht und Steuerhinterziehung ein Stück weit einzudämmen, hat die EU ihre Liste heute aktualisiert und bei der Gelegenheit gut zwei Wochen nach dem Brexit auch ein Signal nach London geschickt, wie Stefan Überbach berichtet.
Die Liste soll abschrecken und sie wird immer länger. Seit heute sind es 12 sogenannte Steueroasen, die nach Ansicht der Europäischen Union zu wenig gegen Steuerbetrug, Steuerhinterziehung und Steuervermeidung unternehmen. Der Oman zum Beispiel oder Trinidad und Tobago. Neu dazugekommen sind Panama, die Seychellen, das westpazifische Palau sowie die britischen Kaimaninseln, die vor dem Brexit noch zum Gebiet der EU gehört haben und deshalb aus Brüssel nicht gerügt werden konnten. Die Entscheidung der europäischen Finanzminister dürfte auch ein Signal Richtung London sein. Der CSU-Wirtschaftsexperte Ferber sieht darin eine Warnung. Der Traum britischer Brexit-Anhänger, aus Großbritannien eine Steueroase vor der Küste Europas zu machen, werde nicht aufgehen. Sollte es dazu kommen, würden auch die Briten auf der schwarzen Liste landen.
Ich habe große Sorgen, weil die Unabhängigkeit, die Herr Johnson dauernd propagiert, kann am Ende auch bedeuten, dass sie eine Steueroase werden wollen. Deswegen ist es gut, dass heute Cayman Islands als britisches Überseegebiet auf diese Liste kommen. Und ich kann die Briten nur warnen, spielt nicht mit dem Feuer, wir passen auf.
Der grüne Finanzpolitiker Sven Giegold vermisst die USA auf der Liste. Dabei würden gerade die Vereinigten Staaten über anonyme Briefkastenfirmen und Depots regelrecht zur Steuerflucht einladen. Allerdings fehle der EU für diesen Schritt aus politischen Gründen offenbar der Mumm. Eine Schonfrist haben die Finanzminister der Türkei eingeräumt. Das Land habe zwar inzwischen einen automatischen Informationsaustausch mit allen EU-Staaten außer Zypern in Steuerfragen beschlossen, aber noch nicht umgesetzt. Dafür bekommt die Regierung in Ankara jetzt mehr Zeit. Österreichs Finanzminister Gernot Blümel.
Bei uns geht es darum, dass alle die internationalen Verpflichtungen einhalten und dass wir den Kampf gegen Steuerbetrug und Steuerhinterziehung wirksam führen können. Deswegen sagen wir, dass auch die Türkei sich an diese Vorgaben halten muss. Sonst wird es eine Debatte geben müssen, ob die Türkei auch auf die schwarze Liste kommt oder nicht.
Die schwarze Liste der Europäischen Union gibt es seit 2017. Damals hatten Enthüllungen wie die sogenannten Panama Papers internationale Netzwerke für Steuerflucht und Steuerhinterziehung aufgedeckt.
Informationen von Stefan Überbach. Zur Entwicklung an den Finanzmärkten. An der Wall Street in New York hat der Dow Jones heute nachgegeben. Der US-Leitindex verlor 0,6% auf 29.232 Punkte. Auch in Frankfurt gab der DAX nach. Er schloss 0,75% tiefer bei 13.681 Punkten. Mehr zur Entwicklung heute an den Börsen von Volker Hirt.
China in Not. Apple auch. Eines der wertvollsten Unternehmen der Welt hat heute aufhorchen lassen. Die Produktion der Handys und Tablets in China stottert und mit ihr der Absatz. Apple hat sowas wie eine kleine Gewinnwarnung herausgegeben. Man werde das Quartalsziel nicht erreichen. Das war ein deutliches Signal in einer Zeit, als man gerade an den europäischen Börsen dem Coronavirus nur ein Achselzucken entgegengesetzt hatte. Der Höhenflug in Frankfurt ist erstmal gestoppt. Die Signale von der Wall Street wurden verstanden und daher gab der DAX um 0,75% nach. Der Dow verlor bis zum Abend noch ein bisschen mehr. Im Zuge der Apple-Meldung gerieten auch deutsche Zulieferer wie Infineon und Dialog Semiconductor unter Druck. Infineon minus 2, Dialog minus 4,5%. Auch die Autoaktien, gestern noch gefragt, gehören zu den Verlierern des Tages. Daimler gaben um fast 3, VW und BMW um fast 2% nach. Der Auslöser waren neueste Zahlen. In der EU wurden im Januar rund 7,5% weniger Autos zugelassen als im Vergleich zum Vorjahresmonat. Aufgrund der Corona-Krise in China könnte auch der weltweite Absatz einknicken. Zumindest sehen Anleger und Analysten für die Exportwirtschaft keine rosigen Aussichten. Jeden Monat befragt das Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung knapp 200 von ihnen, um den sogenannten ZEW-Index zu ermitteln. Der sank stärker als erwartet. Das konnten dann selbst die Oberoptimisten an der Frankfurter Börse, die gestern noch für ein Allzeithoch sorgten, nicht überlesen. Was gut läuft, ist der Krisenhafen Gold. Mit 1.467 Euro war die Feinunze so teuer wie noch nie. Der Euro bleibt schwach und hat die Marke von 1,08 Dollar nur knapp gehalten.
Informationen von Volker Hirt. 23 Uhr und 44 Minuten. Der Deutschlandfunk mit dem Journal vor Mitternacht. keine ausreichenden Beweise für einen Umsturzversuch. So begründete das Gericht bei Istanbul heute Freisprüche für die Angeklagten im Prozess um die sogenannten Gezi-Proteste vor 6 Jahren. Damit hatte kaum ein Beobachter gerechnet. Der Unternehmer und Philanthrop Osman Kavala allerdings kommt nicht, wie erwartet, frei. Nur Stunden nach dem Freispruch erhebt die türkische Justiz neue Vorwürfe gegen den Kulturmäzen. Dieses Mal geht es offenbar um den gescheiterten Putschversuch im Jahre 2016. Einzelheiten dazu von Christian Buttgereit.
Die 9 Anwesenden der 16 Angeklagten hatten am Morgen mit dem Schlimmsten gerechnet. Der Staatsanwalt hatte für viele von ihnen lebenslange Haftstrafen gefordert. Der Grund: ein Umsturzversuch im Zuge der Gezi-Park-Proteste 2013 in Istanbul. Umso größer die Erleichterung, als am Mittag das überraschende Urteil fiel. Freispruch für alle anwesenden Angeklagten. Für die auf der Flucht Befindlichen wurden die Haftbefehle aufgehoben. Es wirkte wie die Auferstehung des türkischen Rechtsstaats. Bei erfahrenen Prozessbeobachtern wie dem journalistischen Urgestein Aydin Engin mischte sich in die Freude aber schnell Skepsis.
Ich kann nicht schreiben über die unabhängige Justiz. Umgekehrt, AKP-Justiz herrscht in der Türkei. Deshalb manchmal Tragödie, manchmal Farce.
Was zunächst wie eine Farce mit gutem Ausgang schien, wandelte sich am Abend zur Tragödie. Auf einem Autobahnparkplatz in der Nähe des Gerichts bei Silivri vor den Toren Istanbuls warteten Journalisten, Freunde und Angehörige auf die Freilassung von Osman Kavala. Der Geschäftsmann und Kulturförderer war der einzige der Angeklagten, der noch in Untersuchungshaft saß, und das bereits seit 27 Monaten. Die Stimmung auf dem Autobahnrastplatz war ausgelassen, es wurde gelacht und getanzt. Je später und kälter es wurde, desto unruhiger wurden die Wartenden. Dann der Schock. Ein Journalist überbrachte der Ehefrau von Osman Kavala die Nachricht, dass ihr Mann erneut festgenommen wurde. Christian Brakel, der Leiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Istanbul, der den Prozess im Gerichtssaal mitverfolgt hatte, rang nach Worten.
Wir sind natürlich geschockt. Man ist in der Türkei keine guten Nachrichten mehr gewohnt. Das ist nicht der erste Fall, wo so etwas passiert. Also nach Freilassung, wir haben das bei Ahmet Altan im letzten Jahr gesehen, sofortiger Wiederarrest, Untersuchungshaft für neue Anschuldigungen, die offensichtlich total bizarr sind. Es wird, glaube ich, ziemlich deutlich, dass hier politischer Einfluss auf die Justiz genommen wird.
Erneut wird Kavala ein Umsturzversuch zur Last gelegt. Er soll am gescheiterten Militärputsch von 2016 beteiligt gewesen sein. Eigentlich gilt der islamistische Prediger Fethullah Gülen als dessen Drahtzieher. Dass ausgerechnet der weltoffene Osman Kavala daran beteiligt gewesen sein soll, hält Mithat Sanja, Abgeordneter der oppositionellen Partei HDP, für einen schlechten Witz.
Es scheint so zu sein, dass innerhalb des Staates oder innerhalb der AKP bestimmte Flügel um Macht kämpfen und bei diesem Kampf von nichts scheuen.
Insgesamt erließ die Staatsanwaltschaft allein gestern fast 700 Haftbefehle wegen angeblicher Unterstützung des Putschversuchs 2016, darunter Angehörige des Militärs und der Justiz. Es scheint, als dauere der Machtkampf an und als sei er längst noch nicht entschieden.
Der Bericht von Christian Buttgereit. Mehr als 70.000 Corona-Infektionen meldet China inzwischen. Mehr noch als diese steigenden Zahlen geraten die Machthaber in Peking allerdings in Erklärungsnot, weil Staats- und Parteichef Xi schon früh von der Gefährlichkeit der Krankheit wusste, sich öffentlich aber 2 Wochen lang nicht zu Wort gemeldet hat. In ganz Südostasien versuchen auch die Nachbarländer, sich gegen die Infektionen zu wappnen. Das gilt auch und gerade für Singapur, wie Holger Senzel berichtet.
An Singapurer Schulen singen sie den Corona-Rap. Wasch dir regelmäßig die Hände, fass dir nicht ins Gesicht. So steht das auch auf Warnschildern an U-Bahn-Stationen. Vor Eingängen von Museen und anderen öffentlichen Gebäuden wird allen Besuchern die Temperatur gemessen. 77 Covid-19-Infektionen gab es bis heute in der 5,6-Millionen-Stadt. Ohne unsere energischen Maßnahmen wären es womöglich mehr, glaubt Professor Dale Fisher, Vizepräsident des Singapurer Seuchenkomitees. Es muss verhindert werden, dass das Virus sich frei bewegen kann. Wir sind ja im Grunde erst am Beginn des Ausbruchs. Das heißt, die Verlaufskurve könnte noch steigen. Es gibt aber absolut keinen Grund zur Panik. Der Stadtstaat hat seine Grenzen für Chinesen komplett geschlossen. Eine strikte Stay-Home-Politik zwingt Singapurer nach der Rückkehr aus China 2 Wochen lang zu Hause zu bleiben. Singapur hat eine Schlüsselrolle inne bei der Bekämpfung des Covid-19-Virus. Der Staat hat eines der besten Gesundheitssysteme der Welt. Wenn Singapur es innerhalb der nächsten 2 bis 3 Wochen also nicht schafft, das Virus unter Kontrolle zu bringen, wäre das besorgniserregend.
dann wird es auch für alle anderen Länder extrem schwer. 35 Infektionen mit Covid-19 in Thailand, 22 in Malaysia, 16 in Vietnam, 3 auf den Philippinen. Und erstaunlicherweise keine einzige Erkrankung in Indonesien. Die Zweifel sind groß an den offiziellen indonesischen Zahlen. Der 250 Millionen Einwohner Inselstaat lebt schließlich stark vom Tourismus. Entweder sie haben wirklich unverschämtes Glück oder sie übersehen Fälle, meint Professor Dale Fischer vom Singapurer Seuchenkomitee.
Are they lucky or are they missing cases?
Natürlich frage ich mich, wieso sie nicht betroffen sind. Ich bin ziemlich sicher, dass jedes Land in Südostasien Fälle hat.
Eventually every country will have a case.
Doch auch Laos und Myanmar, immerhin auf dem Landweg mit China verbunden, haben keine Infektionen gemeldet. Der chinesische Einfluss ist hier übrigens außerordentlich hoch. Das gilt ebenfalls für Kambodscha. Dort gibt es offiziell eine Erkrankung, doch viele Bürger trauen ihrer autoritären Regierung nicht. Ich glaube nicht, dass es keine neuen Fälle hier gibt. Zumal die Regierung ja entschieden hatte, dass dieses Kreuzfahrtschiff hier anlegen kann. Insofern, was soll ich sagen? Es hatte viel Lob für die Regierung in Phnom Penh gegeben, als die Westerdam nach mehrtägiger Irrfahrt endlich einen kambodschanischen Hafen anlaufen durfte. Aus Angst vor dem Coronavirus hatten andere Länder der Region dem Kreuzfahrer das Anlegen verweigert, obwohl bis dahin keine einzige Infektion an Bord bekannt war. Nachdem die meisten der 2000 Urlauber in Sihanoukville von Bord gegangen waren, wurde eine heimreisende Amerikanerin bei einem Zwischenstopp in Malaysia positiv getestet. Alle Passagiere und Besatzungsmitglieder müssen nun aufgespürt und untersucht werden. Es ist der Albtraum der Seuchenbekämpfer. Unter den Passagieren der Westerdam waren übrigens auch 57 Deutsche.
Holger Senze. Der Missbrauch von Minderjährigen durch leitende Mitarbeiter. Schon vor Jahren haben tausendfache Vorwürfe die Pfadfinder in den USA in die Krise gestürzt. Konfrontiert mit immer mehr Klagen vollzieht die Jugendorganisation jetzt einen drastischen Schritt. Sie meldet Insolvenz an. Jan Bösche.
Ralph Morse kann sich noch genau erinnern. An die Fahrten im Auto, zusammengedrängt auf der Sitzbank, die Hand des erwachsenen Boy Scouts-Anführers in seinem Schritt. Was hätte er machen sollen damals als Elfjähriger, fragt der heute 67-Jährige bei CBS.
Scream, run, I mean, it was terrifying.
Schreien, wegrennen, es sei entsetzlich gewesen.
I ended up dropping out of high school. I ended up going down a spiral in a dark place for 25 years.
Er brach die Schule ab, endete in einer Abwärtsspirale in einem dunklen Ort für 25 Jahre. Morse ist eines von geschätzten 12.000 Opfern sexuellen Missbrauchs bei den Boy Scouts. Der Skandal erschüttert eine amerikanische Institution. Boy Scouts wurden Präsidenten, Astronauten, oberste Richter. Ihr Eid galt als Inspiration, sich fit zu halten, mental aufmerksam und moralisch aufrecht. In den vergangenen Jahren sind die dunklen Seiten dieser Geschichte ans Licht gekommen. Opferanwälte sagen, es habe schon immer ein Problem mit Missbrauch gegeben. Ihr Vorwurf, die Organisation habe davon gewusst, sogar Buch geführt, aber zu wenig dagegen getan. Bei NPR sagte der Opferanwalt Paul Moniz, bei Missbrauchsverdacht hätten die Boy Scouts den Betreuern erlaubt, einfach zurückzutreten.
When Scout leaders were found out, they were allowed to resign. Boy Scouts had a policy of not calling law enforcement about it until very, very recently.
Bis vor kurzem hätte die Organisation auch die Regel gehabt, in einem Verdachtsfall nicht die Polizei einzuschalten. Im Jahr 2010 wurde das Ausmaß zum ersten Mal öffentlich sichtbar. In einem Gerichtsprozess wurden 20.000 Dokumente bekannt, die zeigten, dass tausende Boy Scouts-Betreuer im Verdacht standen, sexuell übergriffig geworden zu sein. Seitdem häufen sich die Prozesse, die Entschädigungszahlungen. Anfang des Jahres kündigten die Mormonen ihre Zusammenarbeit auf. Die Mitgliederzahl ging allein dadurch um 18% zurück. Sie liegt jetzt bei unter 2 Millionen. Die Insolvenz ist nun ein Versuch der Organisation, wieder Boden unter den Füßen zu bekommen. In einem Online-Video erklären die Boy Scouts, worum es ihnen geht. Sie hätten eine Verantwortung, Opfer zu entschädigen, denen Leid angetan wurde.
The BSA has a responsibility to equitably compensate victims who were harmed during their time in scouting. We also have a duty to carry out our mission for years to come.
Gleichzeitig sei man verpflichtet, die Mission weiter auszuführen. Mit der Insolvenz können die Boy Scouts jetzt die vielen Entschädigungsklagen zum Halten bringen. Gleichzeitig droht ihnen, dass sie wertvollen Besitz, Gebäude und Campingplätze verkaufen müssen, um einen Entschädigungsfonds zu finanzieren.
Jan Böscher aus Washington und jetzt hat Milena Reimann noch die Presseschau für uns.
Genau, zunächst Kommentare zur überraschenden Bewerbung des CDU-Außenpolitikers Röttgen für den Vorsitz seiner Partei. In der Volksstimme aus Magdeburg heißt es: Röttgen will die Partei einen, personell und inhaltlich neu positionieren, gegen links und noch schärfer gegen rechts abgrenzen und ihr ökologische Kompetenz zurückgeben. Röttgen an der Parteispitze, das hieße moderne CDU minus Merkel. Und genau das kann der Konkurrenz gefährlich werden. Das Straubinger Tagblatt meint: Röttgens Schritt ist mutig, weil er sich gegen drei namhafte Mitbewerber stellt. Er ist bemerkenswert, weil er den Glauben in die Demokratie stärkt. Denn hier tritt einer an, der offenbar nicht vorher die Truppen hinter sich versammelt hat, sondern einer, der sagt: Hier bin ich, ich habe ein Angebot, wählt mich oder lasst es bleiben. Jetzt wird es auf Kampfkandidaturen hinauslaufen, vermutet die Hessische Niedersächsische Allgemeine. Die damit verbundenen innerparteilichen Auseinandersetzungen könnten nicht nur in der Öffentlichkeit ein Bild der Zerrissenheit offenbaren. Sie könnten die Partei über Monate derart destabilisieren, dass ein CDU-Kanzlerkandidat undenkbar wird. Der lachende Gewinner, CSU-Chef Markus Söder. In seiner Partei herrscht Ordnung. Die CSU ist derzeit der Stabilitätshort der Union. Das Badische Tagblatt aus Baden-Baden hält fest: Zum ersten Mal seit langem soll es in der CDU um Inhalte gehen. Wenn die Bewerber das so beherzigen, dürfte es ein spannender Prozess werden, bei dem es um mehr geht als den Zustand einer Partei. Es geht ums Land. Die Aachener Zeitung beobachtet: In der CDU, die nicht so hasst wie Instabilität, breitet sich Unordnung aus. Seit Dienstag gibt es einen offiziellen, zwei heimliche und drei potenzielle Kandidaten für den Parteivorsitz. Mittlerweile ist die Chance gleich null, dass der Wettbewerb so ausgeht, wie es sich ein ordentliches Mitglied dieser Partei wünscht. Ohne großen Krach und im Team. Kommentiert wird auch die Lage in Thüringen. Zum Vorschlag des ehemaligen linken Ministerpräsidenten Ramelow, bis zur zeitnahen Neuwahlen die ehemalige CDU-Ministerpräsidentin Lieberknecht ins Amt zu wählen, schreibt die Märkische Oder-Zeitung: Dass die CDU Ramelows Vorschlag teilweise ablehnt, ein komplettes Kabinett besetzen und erst einmal einen Haushalt für 2021 verabschieden will, hat einen einzigen Grund. Bei einer erneuten Wahl droht der CDU ein Desaster. Die gemeinsame Abstimmung mit der AfD hat das CDU-Image böse ramponiert. Mit der jetzigen Verweigerungshaltung droht der Schaden endgültig irreparabel zu werden. Und die Taz betont, Lieberknecht würde ihren Namen und ihre Autorität hergeben, um den Schaden an der Demokratie zu beheben. Die CDU sollte das zu würdigen wissen.
Milena Reimann mit der Presseschau am Ende dieser Sendung. Mein Name ist Jasper Barenberg. Danke fürs Interesse.